Matthäus 10, 23 bis 24. Aber ihr habt schon gemerkt, ich habe das jetzt mehr in einer Art von, wie wir Predigt gewohnt sind oder so, verfasst. Trotzdem, ich bin mir bewusst, dass ihr natürlich sich bei mir auch keine Sache eingeschlichen haben oder so. Aber wenn jemand von euch noch Fragen hat, wollen wir jetzt.
In Ergänzung, was du gesagt hast, eben Jesus nicht Gott, weil er nicht sündigen konnte, oder? Das ist ja auch so ein Kernargument. Ja. Was aber gerne vergessen wird, und da steht da zum Beispiel bei Philipper 2, 8 und 9, dass er, und jetzt kommt das entscheidende Wort, gehorsam war. Gehorsam. Bis zum Kreuz. Punkt. Und dann kommt wieder ein entscheidendes Wort. Darum, das würde ich unterstreichen, hat Gott ihn hoch erhoben. Er war gehorsam. Darum hat Gott ihn hoch erhoben. So, jetzt kann man sich natürlich ganz einfach fragen, braucht es gehorsame Götter? Das ist natürlich lächerlich, weil das ein absoluter Widerspruch ist. Er hätte also sündigen können, theoretisch, hat es aber nicht, weil er gehorsam war bis zum Kreuz. Ein ganz entscheidender Punkt.
Das wird an einer anderen Stelle noch anders ausgedrückt. Er
lernte
Gehorsam.
Das
riecht genau zu. Ja. Ich habe noch eine Anmerkung. Wir waren mal in einer Gemeinde zu einem Vortrag und waren rechtzeitig da. Und da war an der Wand ein großer Rahmen. Und da stand drin, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schluss. Das sagt schon alles, oder?
Fehlt das Ziel.
Es ist im Prinzip verkürzt und dennoch nicht völlig falsch. Also wenn Jesus der Weg ist, dann es impliziert schon, dass er nicht das Ziel ist, sondern eben der Weg. Das schon. Aber genau.
Also bei allen Schriftstellen eigentlich, die dann immer wieder verwendet werden, es ist immer nur eine halbe Wahrheit, auch mit dem. Was du jetzt noch erwähnt hattest, zum Beispiel Johannes 10, 30, glaube ich, der Vater und ich sind eins, bleibt dann einfach so stehen, ja, aber diese Erklärung, die das Ganze schlüssig macht, oder was es eigentlich wirklich bedeutet, die fällt unter den Tisch.
Ja.
Und dadurch, durch diese Halbwahrheiten werden eben diese Irrlehren und was auch immer.
Auch in der charismatischen Bewegung jetzt diese Aussage, Jesus allein.
Ja. Just Jesus.
Da muss man auch sagen, Jesus allein ist der Weg zum Vater.
Genau.
Ja, man muss das Ganze auch ein bisschen aus dem Kontext der Bibel immer sehen. Sage mal, es gibt ja viele Beispiele aus dem Alten Testament auf Jesus. Und ein gutes ist in Ägypten, Josef. War es Josef noch? Und zwar war der ja auch erhoben aus Nichts eigentlich. Zu herrschen unter dem Pharao und alles ist ihm untergeben, außer der Pharao. Ja, das ist das Einzige, was über ihm steht. Und dann so, einer meiner Lieblingsverse ist 1. Korinther, das ist, haben wir gestern schon gehabt, 1. Korinther 15, ab 20 fortfolgende. Dort wird ganz klar extrem klar aufgezeigt, wer Jesus ist, was Jesus ist und was er machen wird, wenn Gott wiederkommt. Und zwar wird er sich unterwerfen, wie jeder andere auch. Er gibt die Macht wieder zurück an Gott, heißt, er gibt ihm alles wieder zurück und beugt seine Knie vor Gott. Also genau wie wir das auch machen werden, also wir werden seine Macht zurückgeben, aber wie sich jedes andere Knie beugen wird, wird er sich vor Gott beugen, dass Gott alles in allem ist. Und das ist so ein klarer Vers, wer den ignoriert, sage ich immer, ja, und alle anderen Verse vorzieht, die ein bisschen unklarer sind, weil vielleicht auch sprachliche Differenzen herrschen, der tut in der Bibel eigentlich Gewalt an. Und widerspricht vielem, wie Jesus gehandelt hat, auch in Demut. Das muss man einfach mal angucken, Kontext der Bibel, das ist ganz wichtig.
Der Pharao sagt ja auch, nur um den Thron will ich höher sein, als du, ne? Das ist für mich auch ein wunderbares Bild eigentlich für das Verhältnis zwischen Vater und Sohn.
Ja.
Ich möchte noch anschließen an die Versuchung, was der Alex auch gerade gesagt hat. Also der Punkt, dass Jesus gehorsam war, das heißt an anderer Stelle noch, dass er überwunden hat in der Offenbarung. Und was für mich noch ausschlaggebender ist, oder für mich noch deutlicher, dass er selbst gelitten hat, als er versucht wurde. ein Gottmensch leidet doch nicht unter einer Versuchung. Es heißt ja auch über Gott, Gott kann gar nicht versucht werden zum Bösen. Und jemand, der leugnen würde, dass Jesus versucht wurde, also das ist nicht biblisch. Der Geist Gottes hat ja Jesus auch in die Wüste geführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Also es war sogar Gottes Absicht, dass Jesus vom Teufel in Versuchung gebracht wird.
Ja, ja. Was die Leute nicht verstehen, ist, der Teufel ist viel zu intelligent. Der wäre immer so doof gewesen, den allmächtigen Gott. Das hätte er nämlich schon bei Hiob gemacht. Vor den Kindern. Hätte das gleiche machen können. Warum hat er es dann nicht getan?
Der Teufel sagt zu Jesus, knie nieder und bete mich an, ist doch lächerlich. Ja. Das der hätte Teufel machen, kennt doch Gott, genau. Der ist ja vom Himmel gefallen. Er war ja ein Engel, also der Höchsten. Und er würde doch niemals zu Gott sagen, bete mich an.
Das hätte er dann schon bei Hiob gemacht. Als Gott stand und gesagt hat, ja, wo warst du denn? Ja? Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Da hätte er sagen können, du Gott, ich will dir alle Reiche geben, ich will dir dies, ich will, aber der hat er gar nicht getan. Natürlich hat er es nicht getan. So, aber bei Jesus war ja klar, da wusste er, da hat er jemanden vor sich, den er versuchen kann. Sonst hätte er das nie getan.
Und bei Hiob stellt nämlich Gott die Fragen, ne?
Richtig, Gott stellt die Fragen und Gott gibt auch die Grenzen vor, eben wie weit er mit Hiob gehen darf. Ja.
Und jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt, wo die Lehre einsetzt, über die wir es jetzt hatten, und die Problemlösung für die Probleme, die da entstehen. Und warum das erst im 6. Jahrhundert, oder wann war das jetzt? Ich habe es jetzt immer im Kopf. Egal, auf jeden Fall initiiert wurde, weil genau die Probleme entstanden, dass Jesus nicht zu aller Zeit Mensch war und nur zu manchen Zeiten Gott. Das ist einfach, du löst damit einige Probleme, aber schaffst so viel weitere Probleme und ignorierst Schriften im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen, und Schriften im Neuen Testament, die ganz klar eigentlich sprechen. Mit einigen anderen Textstellen versucht man das dann zu begründen, und das ist einfach nicht richtig. Man muss auch immer gucken, woher, was, also das ist mittlerweile ist mir das ganz wichtig geworden, das muss ich auch sagen, das ist auch viel richtig gekommen, Jürgen, die Sicht aus dem Hebräischen oder von den Israeliten her, was haben die erwartet? Ja. Die haben keinen erwartet, der, also keinen Gott erwartet, der auf die Erde kommt, die haben einen Menschen erwartet, der gesalbt wird von Gott. Ja. Und es ist doch ganz wichtig zu sehen, was wird erwartet, was wurde denen versprochen, was wurde Abraham versprochen, wie kommt man da dazu, das umzuwandeln? Ja, aus seinen Samen sollte was erwachsen, was der Welt zur Heilung dient.
Interessanter Aspekt, aber was anderes würde ich gerne noch zufüge, das, was du in deinem Vortrag, Jürgen, gut rausgekommen ist, sind die, wie die immer kleinteiliger wurde, das Hickhack und die Diskussions, die Punkte, um die gestritten worden sind, wie das immer absurder geworden ist im Laufe der Geschichte und immer, also man hat sich dann um so Wörter wie, weiß gar nicht, da war irgendwas mit in und um oder ja, so. Ja. Und also es ist heftig gestritten worden und immer kleinteiliger und immer absurder ist es geworden. Und das gemeine Volk hat immer größer Abstand gekriegt davon. Und ungefähr um die Reformationszeit war das ja schon so, dass das Volk anfangen hat, selber auch zu denken. Ja. Und das Interessante ist, das ist bestimmt dann auch dein Vortrag, Alex. Das Interessante ist, dass man einfach, ich glaube, von ungefähr von 1500 an, oder kann man sagen, oder alles, was so in der Neuzeit dann gewesen ist, hat man eigentlich das Thema Trinität sozusagen verdrängt. Also es war nicht mehr Thema der christlichen Botschaft oder so. Und ich bin der Meinung, dass es aber trotzdem unterschwellig wie so ein verderbliches Gift als Irrlehre immer mitgelaufen ist und dass es in unseren Tagen wieder vermehrt zum Tragen kommt durch die Ökumene, die Weltökumene, die so entsteht, die christliche Ökumene. Und ich glaube, dass es nicht ohne Grund ist, sich jetzt mit dem Thema zu befassen.
Noch ein Punkt. Mir sind gewisse Auswirkungen heutzutage wichtig von dieser Zwei-Naturen-Lehre. Und zwar, du hast ja gesagt, man sagt, Jesus war 100% Gott und 100% Mensch. Und Das ist für mich rein logisch ein ganz klarer Widerspruch, weil dann muss es ja bedeuten, dass Jesus alle Eigenschaften eines Gottes hat und auch alle Eigenschaften eines Menschen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gehört, Gott kann nicht versucht werden nach Jakobus 1, während wir Menschen versucht werden können. Jesus wird auch versucht in der Wüste und auch in allem Begehren, wie es an anderer Stelle heißt. Und das ist für mich eigentlich offensichtlicher als die Trinitätslehre, dieser Widerspruch. Für mich klarer als in der Trinität, weil in der Trinität versucht man das noch mit der Sprache zu verdecken, den Widerspruch, der drin steckt. Und die haben es eigentlich ganz offen. Und ich frage mich, ob das den meisten Leuten, die daran glauben, auch bewusst ist, dass da ein Widerspruch existiert. Und wie ist das eigentlich möglich, dass man über 1000 Jahre daran festhält, in Unis, in akademischen Kreisen, bei Kirchenvätern? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man sich sozusagen die Wahl gönnt, einen Widerspruch zu haben und keine Probleme damit hat. Man kann sich dann auch mit anderen Leuten austauschen, wenn man jetzt selber für sich das Recht nimmt, einen Widerspruch zu haben, dann finde ich, muss man doch in der Gerechtigkeit willen bereit sein, auch bei anderen Leuten Widersprüche zuzulassen, in deren Lehre. Aber wenn man dann auch damit anfängt, dann könnte man halt auch an alles andere glauben, weil man halt diese Gänze nicht hat, diese logische Gänze nicht hat, dass man bei Widersprüchen sagen muss, halt, das kann nicht richtig sein, dann löst es mich alles auf, die ganze Wahrheitssuche und ich,
genau. Deswegen lösen die Problematik ja damit, dass sie sagen, dass Jesus das anziehen und ablegen kann, wann er möchte. Ja. Das ist, es entsteht aus dem, er hat es gelassen und wiedergenommen, ja, zum Beispiel auch das Leben, aber er hat es selbst freiwillig abgegeben. Ja. Das lösen die mit dem Schachzug. Also sagen, zu gewissen Zeiten war er Mensch und zum Beispiel als er versucht wurde, ja, weil Gott nicht versucht werden kann, war er Mensch. Und zu anderen Zeiten, wenn er Vollmacht hatte, hat er sich den Superheldenumhang von Gott wieder umgezogen, ja, und war dann voll Gott. Verstehst du?
Das ist sozusagen eine zeitliche Komponente,
deswegen, haben wir gedacht. Genau, deswegen ist es ja die Zwei-Naturen-Lehre, wo man sagt, er kann das bestimmen, wann er die göttliche Macht ergreift und wann er sie wieder abgibt. Und,
okay, aber dann ist es auch nicht 100% Gott und 100% Mensch, dann hängt es halt ab von der Zeit. Ich kann aber zu einer Zeit, sagen wir mal, 50% Gott und 50% Mensch sein, und zu anderen Zeit wäre 100% Gott und 100% Mensch, dann ist es eigentlich was anderes damit gemeint, als was ich verstanden habe.
Ja, er hat halt Zugriff auf beides zu 100%, das ist damit gemeint, weißt du, ich meine.
Ja, aber zu jedem Zeitpunkt ist er dann aber nicht 100%
beides. In dem Zeitpunkt nicht, nein. Das ist richtig, aber das Problem wird dadurch eigentlich versucht zu lösen, was natürlich in meinen Augen Schwachsinn ist, weil es die Schrift einfach nicht hergibt.
Aber es ist logischer als das andere, wenn man halt sagt, absolut 100% Gott und 100% Mensch. Das ist wirklich diese Auslegung logischer.
Ja, also das hörst du jetzt in letzter Zeit immer wieder, dass dann gesagt wurde, das hat er ja nicht als Mensch gesagt. Ja, das hat er ja in Form Gottes getan. Also das heißt, er war in Form Ebenbild Gottes oder in Form Gottes oder wie es auch immer heißt, ganz genau weiß ich es jetzt gerade. Dadurch wird versucht, dieses Problem zu umgehen, aber du machst halt wieder andere Türen auf, die eigentlich nicht aufgemacht werden sollen. Ja. Du machst wieder andere Probleme auf.
Diese ganzen Antworten sind ja kein Reflektieren, sondern das sind einfach so Ausreden. Weil die Leute ja von den anderen Widerspruch, wenn du denkst, bist du ein Widerspruch zu den Christenheiten, das wollte ich. Die wissen sofort, sie können aus der Gemeinde gehen, sie können aus der Kirche gehen. Das merken sie sofort. Wenn ich da jetzt gehe, dieses riesige Denkgebäude, das ist 1700 Jahre alt, vor diesem Widerspruch haben sie Angst und sagen, ja, wer bin ich denn? Diese ganzen großen Kirchenväter, Philosophen und mein Gott, nein, es ist ein Geheimnis, haben wir ja gehört. Da haben die Leute Angst vor dem Widerspruch, vor dem Gruppendruck.
Und das muss man natürlich auch verstehen, wenn jemand 40 Jahre lang im Glauben war,
sicher.
Gibst du natürlich 40 Jahre auf. Gell?
Ja. Du musst erstens einmal den Mut haben zu sagen, ich habe mich 40 Jahre lang geirrt, aber die nächste Konsequenz ist, dass meine ganzen Prediger falsch sind. Und auch meine ganzen Brüder und Schwestern.
Du machst
und schon Angst, ja. Und Kirchen und wie sie alle heißen. Naja, und dann.
Und man verliert das Umfeld.
Und man verliert das Umfeld. Und dann kommt zur Antwort, wie ein Freund von mir gesagt hat: Na, das ist mir viel zu kompliziert. Okay. Das ist natürlich einfach die Herausforderung, da ist ein ganzer Pool von Theologen und hochkarätigen, hochdotierten Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Jedenfalls wird es so dargestellt.
Ja.
Die sind zu einer Formulierung gekommen, die völlig unverständlich, aber doch irgendwie gebildet klingt, was jetzt der Jürgen uns ja dann auch im Laufe vorgelesen hat. In der Bibel finden wir sowas nicht. Ich habe dann auch gedacht, wie erquickend ist doch die Heilige Schrift selbst. Wenn man das liest, da ist so vieles verständlich drin. Es gibt ein paar schwierige Verse, aber im Wesentlichen ist es wirklich verständlich. Aber was die geschrieben und formuliert haben, aber das klingt gebildet und die haben es studiert, die haben es gelernt, die sind sich einig geworden, was wenn ich, kleiner Handwerker oder Hausfrau oder was auch immer, dass ich mich jetzt gegen die stellen könnte. Und insofern, eben das erscheint dann erscheint der einfache Weg auf einmal kompliziert und man hält irgendwie das Komplizierte fest, aber man muss in der Klärung gehen. Desiri hatte sich zuerst gemeldet, aber die noch.
Ich wollte nur kurz, für mich ist nur diese Frage, weil Jesus ja keinen Vater, keinen menschlichen hat, wenn das Problem nicht, also das ist das, was ja anders ist als wir. Der hat ja nicht einen, entsteht ja nicht aus einem menschlichen Samen und das ist das Problem. Ich sage, er ist ja ganz anders als wir.
Ja.
Das hat Adam hat auch keinen menschlichen Vater.
Ja, insofern wird Jesus und Adam werden ja auch in der Bibel wirklich
menschlich. Aber es ist halt das, wo man sagt, naja.
Ja, es heißt ja aber nicht, dass dadurch, dass Gott im Spiel war, Gabriel sagt ja, heißt es ja nicht, dass er dann was anderes als ein Mensch ist. Das heißt ja dann, Gabriel sagt ja, es wird heilig genannt werden. Ja, das ist ja nochmal ein Unterschied. Dass der Zustand Mensch wird ja nicht ein Zwischenmensch oder sonst irgendwas. Ja. Gott erschafft einen Mensch, aber mit der Heiligkeit von sich. Ja, durch den Heiligen Geist. Das ist ja dann trotzdem die Menschlichkeit. Das habe ich letztens in einem Gespräch gehabt, da hat einer gesagt, durch die Göttlichkeit Jesu wird er zu Gott. Ja, durch die Macht, die er inne hat, wird er zu Gott. Dann sage ich, Moment mal, die Macht, die er hat, hat er vom Vater bekommen. Dann habe ich gesagt, zu Elia und Elias Zeiten. Ja, Elias hat sogar die doppelte Macht gehabt, ja, als Elia. Und Elia oder Elias, die haben auch Tote auferweckt. Ja, das muss man auch sehen, ganz großes Ding. Trotzdem waren es Menschen, das bezweifelt keiner.
Ja. Die Einzigartigkeit des Messias wird ja auch dadurch gezeigt ist, das ist Johannes 1,14, was er heißt, eben der eingeborene Sohn. Ja. Aber das Eingeboren, Monogenes, kann auch übersetzt werden als einzigartig. Und das liegt das Ganze wesentlich besser wieder. So eingeboren, das klingt auch gerade so in muslimischen Ohren, als gäbe es da quasi ein Techtelmechtel zwischen Gott und Maria, oder? Die glauben ja sowas, oder? Und das ist ja auch ein Stolperstein für Moslems, zu Christus zu finden, oder? Aber wenn man es übersetzt mit einzigartig, was auch machbar ist, gibt es das eigentlich sauber wieder: einzigartig in seiner Geburt, einzigartig in seiner Sündlosigkeit, einzigartig in seiner Beziehung zum Vater. Ja? Und dann eben, Worte können wirklich große Stolpersteine sein.
Ja? Dieter hatte sich gemeldet, dann der Albert.
Ja, ich wollte an deinem Gedanken und auch an den letzten jetzt hier noch anknüpfen, dass es doch so ein Segen ist, dass wir die Worte Gottes verstehen, dass es das Muster der gesunden Worte, wie es mal die Bibel sagt. Und da erinnere ich mich auch an das, was Jesus gesagt hat: Meine Schafe hören meine Stimme. Und all die anderen, das sind die Diebe, die ganz woanders einsteigen, aber nicht durch die Tür gehen.
Also bei einigen Diskussionen, dann kommt es dazu, also Gott, Christus Mensch, ja, sagen sie mir, ja, aber du machst den Christus dann ganz klein, ja. Gott ganz klein.
Ja.
So, jetzt ist es ja eine Überlegung, ob ich das mache oder die andere das macht.
Genau.
Weil, wenn ich als Mensch an Gott glaube, der das Universum geschaffen hat, das ich ja nicht begreife und nur entdecken kann, das heißt, die Gesetze, die schon da sind, finde ich, wie auch immer, so, und dann verlange ich, der Kleine, dass ich nicht errettet werden kann, außer dass Gott zum Mensch wird. Das heißt für mich, ich, der Mensch, arrogant, es geht nicht mehr, ja, und verlange diesen großen Gott, kann, also ich, ja, kann ja nicht, ne, errettet geht nicht. Für mich ist Gott derjenige, der einen Menschen, beziehungsweise zweiten Adam, wie der Apostel Paulus sagt, geschaffen hat, wie auch immer, ja, so, und er ihm gesagt hat, mit dem Auftrag, der schon vor Beginn der Welt im Plan war, er ist der Mittler der Schaffung des Universums, wird nach wie vor geschaffen. Also die Schöpfung geht weiter. Ja, also kommt neue Erde. Ne? Also so sehe ich das. Und das ist die Arroganz der Menschen. Wir müssen weg davon und dem Gott die Ehre geben und Christus, so wie die Bibel auch sagt.
Bezüglich der Erlösung finde ich, es ist, sagen wir mal, ein menschlich nachvollziehbarer Gedanke, dass für die Sünden der ganzen Welt nicht der Tod eines einzigen Menschen ausreichen würde. Menschlich nachvollziehbar. Von der Bibel nicht gedeckt und nicht bestätigt, aber menschlich nachvollziehbar. Und so ist viele dieser Gedanken und Formulierungen, die diese in den anfänglichen Jahrhunderten gefunden haben, die zeugen einfach von dem Versuch, irgendwas in Worte zu kleiden, worüber sie sich Gedanken gemacht haben. Wenn wir es aus heutiger Sicht rückblickend betrachten, müssen wir sagen, Unsinn. Oder wie kann man nur? Aber für die war das natürlich, die haben es darum gerungen, das zu finden. Aber wenn wir uns wirklich auf die Schrift begrenzen, dann müssen wir fragen, was ist notwendig für die Erlösung? Der Tod. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das sind Dinge, Fakten, die geschrieben stehen. So, Gott selber kann nicht sterben und Gott selber hat kein Blut. Also musste es, die Engel ebenso wenig, weil die alle der geistlichen Welt zuzuordnen sind, also musste es ein irdisches Wesen sein, einer mit aus Fleisch und Blut und einer, der sterben kann. Die Trinitarier oder Jesus ist Gottlehrer sagen, ja genau deswegen musste ja Gott Mensch werden. Aber dann kommt genau dieses Dilemma, was auch der Jürgen gesagt hat. Ja, wenn Jesus nicht mehr Gott ist, sondern ein Mensch, dann ist ja doch wieder ein Mensch für uns gestorben. Dann haben wir ja doch wieder keine Erlösung, wenn es denn notwendig wäre, dass ein Gott für uns stirbt. Also passt irgendwie nicht. Aber es ist gut gemeint, aber es ist auch falsch.
Und was ist die Antwort darauf?
Ich kann sagen. Dass Gott den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Und was das Wesen des Herrn Jesus betrifft, also ist er nun, und jetzt kommt meines Erachtens ein falsches Dilemma. Wenn man fragt, ist Jesus Gott oder Mensch, diese Frage ist ein falsches Dilemma. Ja. Wenn es ist die Frage nach, ist Jesus der Höchste oder ist er Mensch? Das eine, Mensch, beschreibt eine Gattung und Gott beschreibt eine Stellung. Aber was ist Gott im Wesen nach? Und das hat der Herr Jesus der Frau am Jakobsbrunnen erklärt, nicht die zwei Naturenlehren, sondern er hat mit ganz einfachen Worten gesagt, Gott ist Geist. Und insofern müsste die richtige Frage eigentlich lauten, ist Jesus Geist oder Mensch? Das sind diese zweierlei Wesen, um die es eigentlich geht. Ist er Geist? Und diese Frage beantwortet er selbst nach der Auferstehung sehr eindeutig und sagt, fasst mich an, habt ihr was zu essen? Schaut, dass ein Geist nicht Fleisch und Bein hat, wie ihr an mir seht, dass ich habe. Jesus ist nicht Geist. Er sagt Mensch. Das würde ich gut verstehen, wenn sie sagt, er wurde doch von Gott gezeugt. Also er ist doch was Höheres als wir. Zum einen, der erste Adam wurde auch von Gott erschaffen, geboren und wird auch als Sohn Gottes bezeichnet und trotzdem ist er wirklich Mensch. Wir alle stammen so gesehen von Gott ab, beziehungsweise gestern wurde ja auch Apostelgeschichte 17 kurz erwähnt, dort heißt es, wir sind sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind und so weiter, sind wir mehr als Menschen. Und trotzdem laut Bibel Gottes Geschlecht. Und der Herr Jesus sagt, ich bin ein Mensch, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Glauben wir ihm? Ich muss ehrlich sagen, mir fällt es schwer. Also ich meine auch, Jesus ist doch irgendwie höher. Aber er sagt, er ist ein Mensch, der uns die Wahrheit sagt, die er von Gott gehört hat. Sagt der Lukas, das doch
bitte. Der Albert sagte gerade das ganz kurze Wort, die Schöpfung geht weiter. Vielleicht löst sich das Dilemma damit, wenn man in Christus, den zweiten, letzten Adam, eine neue Schöpfung sieht. Da ist er wirklich wahrer Mensch, nicht als Mensch, aber eine neue Schöpfung. Und deswegen fehlerlos und würdig als Lamm zu dienen. Ja? Und er wird dann lebendig machender Geist genannt in dem Zusammenhang.
Genau.
Ja?
Also, ja, stimmt, doch 11 Zelt.
Ja.
Ja, das hast du jetzt gut gesagt, mit dem Status oder mit der Stellung, in der Sicht ist er was Höheres. Ja. Also ich glaube, wir verbinden gerne das Wesen oder das, ja, das, was Jesus ist, Mensch oder was auch immer, ja, mit der Stellung zusammen. Wir verbinden das gerne. Aber das muss man vielleicht einfach getrennt sehen. In der Stellung ist er uns erhaben. Ja. Das ist, also meiner Meinung nach, er ist unser Meister. Er ist, unser, ja, er ist uns über,
ganz klar.
Übergestellt. Ja. Aber als, das kann er als Mensch genauso gut sein. Ja. Als auserwählter Mensch, als gesalbter Mensch steht er über uns.
Und du hast ja vorhin selbst auch richtig dargestellt. Jesus war gehorsam. Und Alex hat es ja auch unterstrichen. Darum wurde er von dem, von Gott, so hochgehoben.
So ist es.
Und nicht nur über alle Menschen, sondern über alles, was auch im Himmel ist.
Da ist die Frage, die gestellt wird, die falsche. Das ist genau richtig. Ja. Das ist wie die Frage, ob du stellst, ist er Mensch oder Präsident? Ja. Also,
ja.
Ja, das ist so.
Ja. Ganz genau.
Ganz genau.
Deutlich wäre das meines Erachtens auch, also es liegt ein bisschen darin, dass man eine falsche Vorstellung hat von dem Wort oder von dem Begriff Gott. Wenn ich Esther was fragen möchte wegen dem Essen, dann gehe ich nicht zu meinem Menschen, sondern zu meiner Frau. Ja, wenn man irgendwie vom Amt, vom Bürgermeisteramt, vom Bürgermeister selber was will, geht man nicht zu unserem Menschen, auch nicht zu unserem übergeordneten Menschen, man geht zum Bürgermeister. Und so sagt der Herr Jesus, ich fahre auf zu meinem Gott. Er spricht von seinem Gott, wir sprechen von unserem Gott. Es ist nicht, wenn wir vom Herrn Jesus reden, reden wir nicht von unserem Menschen, sondern von unserem Herrn. Und so ist Gott, Herr, Bürgermeister, Ehefrau, egal es welchen, Vater, ist einfach ein Titel. Während Mensch oder Geist, das ist eine Gattung. Manche sagen auch, es ist ein Name. So wie, ich heiße Gerber. Aber wenn ihr geht nicht zu eurem Gerber, wenn er zu mir kommt. Ihr geht vielleicht zum Herr Gerber oder zum Stefan. Das sind die Namen. Aber Gott ist nicht in dem Sinn ein Name. Der Name Gottes ist JHWH, Yahweh. Der Name seines Sohnes ist Jeshua oder Jesus oder Joshua, jetzt mal egal, wie es ausgesprochen wird. Aber der Herr Jesus hat einen Namen. Aber der Name ist nicht Gattung. Die Gattung des Herrn Jesus ist nach seinen Worten Mensch. Maria?
Ich wollte nur ganz kurz zu dem sagen, weil ich das hier meint, dass Jesus doch höher, so in dem Sinn höher ist. Für mich ist das irgendwie so ganz einfach zu verstehen, weil Jesus war halt ohne Sünde vollkommen, so wie der Adam vollkommen war, bevor er alles verloren hatte. Das ist dann der Unterschied zwischen Jesus und uns.
Die Frage ist halt schon, warum war er ohne Sünde? So, da drin liegt
es. Ja, durch den Vater.
Ja, weißt, wir sind ja auch, heißt ja, wer des Glaubens ist aus Gott geboren. Warum sündigen wir? Warum erreichen wir diesen Zustand nicht, wenn Jesus von Anfang an ihn hatte? Er musste diese Sündlosigkeit ja nicht mal erwerben oder halt sich hinarbeiten. Und wir mühen uns allen Ernstes darum, sonst schaffen wir es trotzdem nicht. Das legt schon die Vermutung nahe, dass Jesus irgendwas Höheres war. Aber die Bibel sagt uns das nicht, dass er von der Wesenheit her, ja, sondern die Bibel sagt, Mensch, er selber sagt, Mensch.
Aber wir haben das vorher gehört und ich fand der Einwand gut, glaubt Alex jetzt Wort, dass Jesus gehorsam gelernt hat. Und das verbindet ihn ja mit uns. Was anderes können wir ja nicht bringen als gehorsam. Ja, und einmal, was wollte ich noch vorher sagen, im Garten Gethsemane sehen wir sogar, dass mal sein Wille gegen Gottes Wille war. Dass er sich überwunden hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ja? Also er hat Gehorsam gelernt. In allem ist er uns gleich geworden, sozusagen.
Was noch extrem wichtig ist, ist, das Ganze aus Sicht des Heils zu betrachten. Ja? So, und das ist ja das, also wenn ich in die Bibel schaue, ich filter alles immer durch das Heil. So, was hat das mit meinem Heil, mit unserem Heil zu tun? Und es zeigt sich auch, ich glaube, das ist bei Ruth, wo es dann darum geht, wer stellvertretend für uns, wie sagt man so schön?
Lösen kann.
Lösen kann. Wer ist unser Löser? Ja? Und dann wird nur von Verwandten gesprochen, am besten von nahen Verwandten. So, ein vormenschlicher Christus ist kein Mensch. Entweder ist man Mensch oder ist man Vormensch. Das bringt nichts. Er muss Mensch sein, sonst kann er uns nicht lösen. Erlösen, darum geht es. Und deswegen, dass ein Engel uns erlöst, funktioniert nicht. Engel sind nicht unsere Verwandten. Und ein vormenschlicher, was auch immer das auch sein mag, ist auch nicht unser. Also ein naher Verwandter muss uns lösen, das ist der Löser. Deswegen ist das extrem wichtig, dass er ein Mensch ist, mit einem persönlichen Menschlichkeitszentrum. Und deswegen ist es so wichtig, ja, dass wir da sagen können, deswegen hat es auch Mose gesagt, in 5. Mose 18, 15, Mose sagt, jemand wie ich aus meinen Brüdern wird kommen. Und es ist klar, was kann man daran falsch verstehen? Wie kann man Mose falsch verstehen? 3 Verse später wiederholt das Gott Jahwe, jemand wie du aus deinen Brüdern, dem werde ich meine Worte in seinen Mund legen. Was kann man daran falsch verstehen? Jeder Rabbi versteht sowas, oder? Es ist klar, wenn du einem Rabbi gehst und fragst, wer kommt, was da wird, wird gleich 5. Mose aufschreiben, das ist doch ganz klar, muss man nur lesen, was da steht.
Lukas hat sich zuerst gemeldet, dann Ephraim, dann Ido.
Ja, man kann es zumindest auch anders verstehen, weil Jesus ist ja seinen Brüdern gleich geworden. Und wenn man die Sicht hat, dass er ein präexistenter Engel war, die Engel sind uns Menschen doch recht verwandt. Das sind eigentlich nichts anderes wie himmlische Menschen, die Engel, im Grunde genommen. Die ist auch eine geschaffene Wesen in der Himmelswelt. Ja? Und das sind unsere Brüder. Wenn die Engel den Menschen erscheinen, sagen sie, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder. Ja, nur, dass sie in einer anderen Sphäre leben. Und wenn man von diesem Gedanke ausgeht, hat ein Engel die Sphäre gewechselt, gemäß Philipper 2, dieses Engelsein wirklich aufgegeben und hat Knechtsgestalt angenommen, ist dann auch tatsächlich wirklich einer Mensch gewesen. So kann man das auch sehen. Ja. Ich weiß, dass es Anthony Bossert anders sieht, ich habe das auch gelesen, aber diese Sicht erscheint mir persönlich schlüssig.
Also, Maria. Ja, mit der Sündlosigkeit. Das wird bei mir in Zacharia 3, ich weiß nicht, ob das jemand kennt oder nicht, gelöst. Ich weiß nicht, ob man das mal schon lesen oder auch nicht wollen. Da steht der Priester Josua vor Gott und Satan steht dabei. Und Jahwe sagt, ist dieser nicht ein Brandscheid aus dem Feuer gerettet? Er war mit schmutzigen Kleidern und der Engel hat ihn dann im Grunde die schmutzigen Kleider ausgezogen und sagt, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, ich bekleide dich in Feierkleider. Ein Kopfbund auf sein Haupt, einen reinen Kopfbund. Und dann geht es weiter. Wenn du in meinen Wegen wandeln und in meiner Hut warten wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten und die Vorhöfe behüten und so weiter. Und am Ende sagt er dann, siehe, ich will seine Eingrabung eingraben, spricht Jahwe der Herrscher, ich will die Ungerechtigkeit dieses Landes hinwegnehmen an einem Tage. Und für mich ist das eine Vorschattung, oder das zeigt für mich ein Bild, wie, das wird in der Schrift nicht verbunden miteinander, aber für mich ist das ein Bild auf Jesus, wie er sündlos gemacht wurde. Und zwar von Gott wurde ihm alle Sünde genommen und Sündlosigkeit gegeben. Aber das ist meine persönliche Ansicht.
Wobei die Bibel uns schon sagt, dass er Sünde nicht kannte. Ja. Also, und trotzdem sagt der Herr Jesus, der Vater hat mich geheiligt. Und sagt auch, ich heilige mich selbst für sie, aber vom Vorbild her denke ich schon.
Es ist nicht 100% detailreich, aber es ist wirklich
gesehen. Man musste nicht Sünde wegnehmen, aber geheiligt hat er ihn. Richtig. Jeder hat sich noch gemeldet.
Ja, die zwei Sachen. Die Gnostiker, die der Apostel Johannes in seinen Briefen so heftig angreift und auch als Antichristen bezeichnet, die haben gesagt, dass Jesus gar nicht Mensch war. Er war ein Phantom, das man wahrgenommen hat. Er war so heilig als Sohn Gottes, dass er auf die Erde zwar kam, aber Mensch sein, Materie annehmen, das ist so negativ, so schlecht, dass er nicht Mensch sein konnte. Und das ist auch deshalb, warum er ihn als Antichrist oder als diese Gnostiker als Antichristen bezeichnet hat. Und das zeigt, wie wichtig es ist, Jesus als Menschen zu sehen. Du hast vorhin einen Punkt erwähnt, dass Jesus sagte, ich bin ein Mensch. Wo stand denn das?
Johannes 8, 40.
48, Johannes 8,
40.
Jetzt ist es so, dass manchmal Also es musste aber auch Anthropos stehen an der Stelle. Ich habe so viele Texte schon durchgeackert und es wird zwar Mensch manchmal übersetzt, aber es steht
im Griechischen nicht.
Es steht
Anthropos
in Johannes 14. Ja, das ist super.
Auch die Stelle, die wir gestern zum Schluss noch hatten, der Mittler zwischen dem alleinigen Gott und allen Menschen ist dem Wesen nach Jesus.
Das wird auch ganz deutlich, wenn man mal in den Briefen Gott habe ich anstreicht und immer in Christus durch Christus. Da wird ganz deutlich, dass er dann mitbleibt.
Ja, genau. Nur das sagt dann noch nichts über seine Art, über sein Wesen aus. Ja. Aber dass Jesus immer der Mittler ist, wird dort sehr eindeutig beschrieben. Ja. Martin?
Es stellt sich aber doch eine Frage, wie kann ein Mensch, auch wenn es ein ganz besonderer Mensch ist, Sündenvergebung für alle reumütigen Menschen erwirken?
Was war die Erfordernis für das Lamm, das bis also im alten Bund, im ersten Bund, dargebracht werden musste?
Fehlerlos sein.
Ein Lamm ohne Fehler. Musste einfach sündlos sein. Der Priester, der das entgegennahm, hat dann nicht mehr den untersucht, der das Lamm gebracht hat, sondern er hat das Lamm untersucht. Und wenn das Lamm fehlerlos war, war der, der das Lamm gebracht hat, durch dieses Lamm gereinigt. Und das ist das, was Gott in Christus für uns getan hat. Er hat nicht für jeden in der Zeit der Wüstenwanderung für jeden, der von der Schlange gebissen wurde, eine extra Schlange hinstellen lassen. Sondern es wurde eine eherne Schlange aufgerichtet. Das hat Herr Jesus ja auch gesagt. Wie Mose in der Wüste die Schlange aufgehängt hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht oder aufgehängt werden, damit jeder, die an ihn, das ist einer, glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig leben hat. Darin sehe ich die Antwort.
Ich möchte es auch dahin ergänzen, dass es ein ganz heiliges Prinzip, Gott ist heilig, ja, und ein ganz heiliges Prinzip ist das Prinzip der Sündensühnung. Als Sündensühnung. Eine Sünde kann nicht, eine Zielverfehlung kann nicht für sich selber stehen bleiben. Es muss immer eine Sühnung erfolgen. Und deswegen wird Jesus ja auch als der letzte Adam bezeichnet, weil er für die Sünde Adams sühnen musste.
Und es gibt noch ein anderes Bild, nur etwas vorgeschaltet, werden wir morgen dann betrachten bei der Arche, bei Noahs Arche. Wer fand Gnade oder Gunst in den Augen Gottes, als die Menschheit dermaßen verderbt war? Die Schrift sagt, Noah aber fand Gnade. Und für wen wurde die Arche gebaut? Für wie viele? Für einen? Genau, für die ganze Familie, sein ganzes Haus, alle, die zu ihm gehört haben, obwohl es heißt nur Noah, er fand Gnade. Und es wurde auch für alle Arten von Tieren zur Rettung. Obwohl nur einer Gnade fand in den Augen Gottes. Auch das, meine ich, ist ein Vorbild, das werden wir aber morgen ein bisschen genauer betrachten. Es ist jetzt gleich 12, wir können gleich noch ein, zwei Fragen beantworten. Dann in einer Viertelstunde wird es Mittagessen geben. Danach haben wir freie Zeit, könnt euch ein bisschen aufs Ohr hauen gegenseitig oder jeder drauf. Und wir werden dann um 15 Uhr wieder treffen. Alex wird uns dann von der Gotteseiner-Konferenz in Atlanta etwas berichten. Ich weiß es gar genau, ich habe Kaffee oder Wanderung, ja. Also 15:30 Uhr.
Genau. Ja, ist Wanderung.
Bericht oder Wanderung, je nach Wetter. Können wir vielleicht sogar miteinander verbinden. Ich weiß nicht, wenn du schnell redest, bist du in 10 Minuten fertig.
Ich brauche nicht lange.
Nee, ja, und dann können wir noch ein bisschen spazieren gehen. Auch die freie Zeit kann ja genutzt werden für kleine oder große Gruppen. Ich würde sagen, wir machen Mittagessen und dann um 15 Uhr Kaffee trinken. Und um 15.30 Uhr dann hier weiter mit dem Bericht und können dann anschließend noch mal oder wie auch immer mit Wandern. Martin hat sich noch gemeldet.
Ich wollte nur ganz kurz noch etwas ergänzen. Eine Folge davon, dass Jesus Christus zum Gott erhoben wurde und nicht mehr als Mensch gesehen wurde und Mittler gesehen wurde, ist die, dass dann der Mittler gefehlt hat. Und da ist dann die Kirchenchristenheit der alten Zeit draufgekommen, Maria zu erfinden. Und so wurde dann Maria praktisch an die Stelle Jesu Christi gesetzt. Sie ist auch unbefleckt, heißt es, sündlos, also schon von der Zeugung her, ihrer Eltern, und frei von aller Sünde und die Mittlerin. Und sie ist jetzt die Mittlerin und ist auch in den Himmel aufgefahren. Wurde ihr praktisch alles, was für Jesus Christus gilt, es wurde auf Maria übertragen. Und das sollte man auch im Sinn haben, dass das eine der Folgen ist.
Ja, da haben wir dann auch wieder die Baalsanbetung, wo die sozusagen vergleichbar die Maria die Stellung von der Astarte oder Aschera eingenommen hat.
Nur die Maria ist an sich schon eine freundliche Göttin. Das ist auch ein Problem, aber es ist trotzdem eine falsche, weil Maria als Mutter Jesu natürlich hier ungebührlich überhöht wurde.
Es wird ja auch Mutter Gottes genannt.
Ja, eben ist auch verkehrt. Aber wenn Jesus Gott ist, dann wird sie ja selbst eine Göttin zur Göttin gemacht.
Ich habe mal mit einer Katholikin habe ich ein Gespräch darüber gehabt und habe sie dann gefragt, auf welchem Bibelvers oder welchen Bibelbezug das basiert, dass Maria so erhoben wird oder erhoben wurde. Und die hat mir einen Vers gesagt, und das ist das erste, das Fest, wo Jesus war, das Hochzeitsfest, als Maria zu Jesus sagt, tut, was er sagt.
Zu den Dienern sagt, ja, tut, was er sagt.
Tut, was er sagt. Da hat sie mir erklärt, dass es daraus resultieren soll, dass Maria die Aktion ergreift und im Grunde in Jesu Namen sagt, was getan werden soll oder dass sie ihm gehorchen soll. Und das ist das Einzige, was sie mir sagen konnte. So was für mich Abwegiges, woraus so eine Lehre entsteht, unwahrscheinlich.